Ich bin Jasmin, hoste diesen Gesprächspodcast und lade mir regelmäßig interessante Persönlichkeiten in den eigenen Hofladen bei Jasmin Luis ein. In unserer mediterran anmutenden Gegend, ja, da gibt's viele tolle Menschen. Und wenn's euch mit mir und meinen Gästen gefällt, ja dann abonniert Talk Up Hof und erzählt auch allen anderen von diesem einzigartigen Podcast aus dem südsteirischen Schilcherland aus Eibiswald. Danke, Bussi. Wenn der Tag gekommen ist und ich meine Augen schließe und mich mein Löwenmut verlässt, wenn der Tag gekommen ist und ich mit dem Wasser fließe, hoffe ich, dass ihr mich nicht vergesst. Ich will, dass ihr feiert. Ich will, dass ihr tanzt mit einem lächelnden Blick und einem Drink in der Hand, einen Heißluftballon, auf dem riesengroß steht, das Leben ist schön, auch wenn es vergeht. Und wenn ihr schon weint, dann bitte vor Glück. Dann bin ich da oben, ja, und ich sing mit euch mit. Ja, genauso möchte ich das auch bei der Abschiedsfeier von meinem Leben. Diese Zeilen, die stammen aus dem Song »Das Leben ist schön« von der Sarah Connor. Hey, wie geht's euch dabei bei dem Gedanken an den Tod? Besser nicht dran denken? Kommt, lasst euch heute mit mir drauf ein. Weil, was wäre das Leben wert, wenn es keinen Tod gäbe? Es wird eine interessante und auch lustige Folge versprochen. Also, hört's rein bei der Folge Nummer 12. Mein heutiger Gast ist beruflich über- und unterirdisch tätig und führt einen Familienbetrieb mit Sitz in Bölfingbrunn in dritter Generation. Er und seine Frau Barbara haben zwei Söhne. Er ist ein super Tennisspieler. Und alle, die man fragt, sind sie einig, der ist ein total lieber, sympathischer Typ. 1000 gute Gründe, dich einzuladen. Herzlich willkommen, Tischlermeister und Bestattungsunternehmer Gernot Reiterer. Servus!
Hallo, auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Freut mich natürlich ganz besonders, dass ich heute euer Gast sein darf.
Ja, mich freut es total, dass du ja gesagt hast.
Nehme ich immer wieder gerne an. Das danke. Kann ja nur ein spannender Abend werden, glaube ich.
Ja, so ist es. Schön, wenn du so positiv gestimmt bist. Da kann es wirklich nur gut rennen. Du, bevor wir uns total jetzt in den Talkshow vertiefen, mag ich auch den Luis mit ins Boot holen.
Servus.
Servus, Liebling. Weil, mein Gernot, ich weiß ja nicht, ob du schon eingekocht hast so in den Podcast, in eine Folge.
Wenn ich ganz ehrlich bin, leider nicht sehr viel Zeit gehabt, aber ja, ganz kurz habe ich natürlich reingehört. Ganz kurz. Mhm. Weil ich wissen will, was mich da erwartet, ja, aber ich bin schon sehr gespannt.
Okay, also du bist nicht unbedarft, sondern du hast ein bisschen was gehört schon.
Sehr, sehr kurz. Es dürfte ein Minutentakt gewesen sein.
Es gibt ja mehrere, die vielleicht überhaupt das erste Mal reinhören, weil sie Wind kriegen davon, dass du bei mir zu Gast bist. Ja, gut möglich, dass das viele Leute anzieht zusätzlich zu den Stammhörerinnen und Stammhörern. Bei dem Podcast Talk Up Hof, der Schilcher-Podcast, geht es um gute Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten. Es geht ums Spielen, es geht um Live-Musik und es geht um Genuss. Genuss in Form von Schilcher.
Sehr gut. Das bleibt uns da vorenthalten.
Ja. Bist du mit all dem einverstanden?
Ich bin mit allem einverstanden.
Sehr gut. Du, Luis.
Ich öffne die Flasche.
It's your turn.
Ja.
Baby, reiß den Schilcher auf.
Dankeschön.
Bitte gern.
So. Mei, klasse.
Die Dame.
Es ist immer so schön, wenn ich dann, ich meine, wie rund um die Uhr eh sowieso immer verwöhnt, aber was so an Abend ist das schon lässig, wenn du da...
Das ist ja das Schöne beim Abendtermin, gell?
Ja, schon. Und dann einer so herumhirscht, gell, und ganz aufmerksam ist und einschenkt und nachschenkt. Das gefällt mir gut. Alle bereit, meine Herren? Bereit für diesen Abend? Lasst uns die Gläser heben und anstoßen.
Auf einen guten Tropfen. Prost.
Prost.
Prost. Sehr gut. Ausgezeichnet sogar. Fruchtig. Ja, sehr fruchtig.
Mhm. Immer wieder gern. Wir treffen uns ja heute in der Woche mit aller Heiligen und aller Seelen und kann man sagen, wo aller Heiligen und aller Seelen gefeiert wird. Und deswegen möchte ich mein Gespräch mit dir in die Richtung lenken und den Fokus eher auf dein Bestattungsunternehmen legen, weil es eben themenmäßig einfach für diese Woche gut passt, ja. Und weil du der Einzige bist in meinem Bekanntenkreis, der eben in diesem Bereich mit diesem sehr sensiblen Thema zu tun hat. Und deswegen möchte ich da echt ein bisschen abtauchen mit dir und Fragen stellen, die ich habe und die ich mir schon lange stelle. Und einfach ein bisschen was von deiner Tätigkeit und von deinem Tun erfahren, auch, wie das so aus deiner Sicht da ist. Und einfach ein bisschen was erfahren drüber.
Ja, natürlich, gerne.
Das ist schön. Der Bereich ist so tabu behaftet und man mag nicht gern über das Thema reden und man schiebt das so vor sich hin. Und ja, also das ist etwas, was schmerzhaft ist, wo man sich nicht so gern austauscht darüber. Gell? Und darum denke ich mir, okay, warum nicht zum Thema machen heute einmal beim Podcast? Du, aber fangen wir ein bisschen weiter vorne an, weil ich habe gelesen auf eurer Website, dass es denn die Tischlerei schon seit 1934 gibt.
Richtig, ja.
Das ist schon eine lange Zeit, gell?
Das stimmt, ja.
Du betreibst in dritter Generation und jetzt möchte ich aber gleich einmal so irgendwie gleich gerade außer wissen, was hat euch da vor, ich glaube, circa 20 Jahren oder so, gell? Was hat euch dazu bewogen, vor 20 Jahren ein Bestattungsunternehmen zu gründen und das zu kombinieren?
Ja, das ist eigentlich eine mehr oder weniger zufällige Geschichte. Okay. Also Faktor Zufall hat da eine sehr große Rolle gespielt. Mhm. Da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen.
Gern.
Ich bin in dritter Generation Geschäftsführer unserer Tischlerei, mhm, und habe da im Jahr 2000 bis 2002 in Graz die Meisterschule für Tischlerei und Raumgestaltung an der Ortweinschule besucht, mhm, und habe mir schon länger mit dem Gedanken gespielt, irgendwie ein zweites Standbein aufzubauen. Einerseits sind wir vorwiegend in der Bautischlerei tätig. Mhm. Da habe ich eigentlich immer mit dem Gedanken gespielt, irgendwie möbelmäßig in diesen Bereich einzusteigen, weil ich gelernt habe bei der Firma Semanek. Ich komme eigentlich eher von der Möbelseite. Und da habe ich eigentlich schon immer überlegt, in diese Richtung wieder was zu machen. Dann war es eigentlich ein total lustiger Zufall, weil ich glaube, ich kann mich sogar ziemlich genau erinnern, es war ein Freitag und ich bin von der Meisterschule nach Hause gefahren und da haben sie im Ö3 über die Liberalisierung des Bestattergewerbes geblödelt.
Aha.
Und ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich was. Ne? Habe mir das aber meinen Eltern nicht erzählen getraut, sondern bin einfach einmal in die Wirtschaftskammer gefahren und habe mich dort einmal einfach informiert, was braucht man für Voraussetzungen, um eigentlich Bestatter zu werden. Mhm. Dort hat man mir dann erklärt, ja, man muss einmal 2 Jahre bei einem Bestattungsunternehmen Praxis sammeln und arbeiten und kann dann die Befähigungsprüfung im Bestattergewerbe ablegen. Damit war das Thema für mich eigentlich wieder vom Tisch, weil ich habe eigentlich jetzt gerade die Tischlerausbildung fertig gemacht, mhm, und Meister, und dann mein Vater hat die Möglichkeit gehabt, in Pension zu gehen, also war das für mich eigentlich erledigt. Mhm. Bestattung wäre zwar eine gute Idee, aber ist nicht umsetzbar. Lustigerweise bin ich dann mit meinem Vater Monate später darüber zu reden gekommen und der sagt dann eigentlich eine super Idee, ich unterstütze dich.
Nein.
Das hat mich eigentlich im ersten Blick auch sehr verwundert, aber dann sage ich, es geht leider nicht, ich war bei der Wirtschaftskammer, ich habe mich informiert, ich müsste zwar beim Bestattungsunternehmen arbeiten, das ist jetzt nicht unbedingt meine Intention, damit habe ich die Idee wieder verworfen. Dann sagt er eigentlich, ja und was wäre mit einem gewerberechtlichen Geschäftsführer? Er kennt diesen Josef Zmuck aus Wies, aus dem Nachbarort, der jahrzehntelang ein Bestattungsunternehmen betrieben hat. Fragen wir den doch, vielleicht ergibt sich da was. Okay, so lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns einmal zusammengesetzt oder wir haben uns des Öfteren zusammengesetzt und so haben, ich war damals 24, als 24-Jähriger No-Name-Bestatter, sage ich mal, gemeinsam mit einem über 20-jährigen erfahrenen, älteren Geschäftsführer haben wir es eigentlich geschafft, dieses Unternehmen zu gründen und wir haben es dann eigentlich auch über 15 Jahre gemeinsam gemacht. Also ich habe dann so meine Praxis bekommen und habe dann 2005 die Befähigungsprüfung abgelegt im Bestattergewerbe und so alle Voraussetzungen selbst gehabt und so ist es dann eigentlich zustande gekommen und wie gesagt, der Herr Zmuck war dann eigentlich 15 Jahre noch bei mir in der Firma tätig. Also wir haben uns dann recht gut zusammengefunden und so ist es eigentlich entstanden, dass es dann 2003 eben zur Gründung der Bestattung Reiterer gekommen ist.
Das ist ja echt spannend. Das bedeutet aber auch, dass du dem Thema grundsätzlich nie abgeneigt warst, oder?
Ich glaube, das Thema Tod, Sterben, Abschied nehmen ist immer ein bisschen negativ behaftet in Bezug auf eine Bestattung. Mhm. Tod haben Ärzte, haben mit dem Tod zu tun, Rettungssanitäter, Feuerwehr, alle haben mit dem, also viele Berufsbranchen haben mit dem Tod zu tun. Bei der Bestattung ist das immer so ein bisschen in ein Eck gestellt worden. Ne? Was aber auch in letzter Zeit, oder glaube ich, mittlerweile mache ich seit fast 20 Jahren, ist es mir immer ein wichtiges Thema, auch in meinem Freundeskreis war es am Anfang ein riesengroßes Thema, was du machst Bestattung und wie halt überall, wenn man ein bisschen mehr oder ein bisschen genauer sich mit dem Thema beschäftigt, kommt man drauf, es ist nicht so schlimm und es ist nicht nur traurig, es gibt nicht nur traurige Anlässe, sondern es gibt sehr viele zufriedene Angehörige, die man dann hinterher, also die man einfach in dieser schweren Zeit unterstützen kann und ja, das war so meine Intention und so bin ich da eigentlich zu diesem Gewerbe gekommen, sage ich einmal, mit ein bisschen Zufall. Dank 03.
Ist das cool, oder? Na, und dann auch, dass das, dann hat es so sein müssen, oder? Wenn man so Sachen so zusammenspülen und dann so eine Idee, eine Anziehungskraft kriegt, dann verfolgt man das und manche Dinge, sogar wenn man es dann beiseite legt, wenn es sein soll und wenn es passieren soll, dann nimmt es wieder Fort auf und sowas passiert dann auch. Ne?
Genau. Bisschen Zufall, dann,
ja,
bisschen Ehrgeiz.
Ja, und auch den Mut, in was einzusteigen, was Neues anzunehmen auch, oder?
Das stimmt, das war natürlich am Anfang eine sehr große Herausforderung, weil mit 24 hat man da irgendwie, stellt man sich das, oder ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt am Anfang, aber wie so oft, man wächst mit einer Herausforderung und ich muss immer sagen, ich bin sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben. Ich kann das nach wie vor oft in meinem Leben brauchen. Auch jetzt in meinem zweiten Beruf in der Tischlerei, wo es auch oft Verhandlungen gibt, wo man einfach nicht genau weiß, wie das jetzt da ablaufen wird. Und da hat mir das schon eigentlich ein Stück weitergebracht, ja.
Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.
Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.
Und was fällt überhaupt alles rein in die Tätigkeit von einem Bestattungsunternehmer und von einem Bestatter?
Wenn ich es jetzt vielleicht mit dem Begriff aus der Baubranche vergleichen darf, würde ich sagen, die Bestattungsunternehmen sind GUs, Generalunternehmer. Es ist ja eigentlich, meistens sind wir die Ersten, die verständigt werden von einem Ablebensfall. Also wenn jemand in der Familie verstirbt, kontaktiert der Angehörige meistens als erstes die Bestattung und weiß natürlich überhaupt nicht, was zu tun ist. Und wir versuchen wirklich von der ersten Kontaktaufnahme bis auch über das Begräbnis hinaus immer Ansprechpartner für die Angehörigen zu sein, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das heißt, wir, das beginnt vielleicht ganz am Anfang, weil es muss ja, damit überhaupt ein Verstorbener vom Sterbeort abgeholt werden darf, muss einmal ein Arzt verständigt werden. Und das ist oft speziell in den Randzeiten, Wochenenden oft sehr schwierig. Der Hausarzt ist nicht erreichbar. Da gibt es dann bei den Bestattungen so Listen, die aufliegen, wo wir dann einfach jemanden verständigen können, damit ein Arzt hinkommt, die Totenbeschau macht und wir den Verstorbenen überhaupt abholen können. Im Anschluss macht man dann einen Termin für Aufnahmegespräch, wo wirklich alles von A bis Z, der Begräbnisablauf, durchbesprochen wird. Also wir haben sämtliche Kontakte von Pfarrern, Musikern, Vorbetern, Gärtnereien, Trauerrednern, was auch immer gewünscht wird. Das wird dann alles in einem eineinhalb, zweistündigen Aufnahmegespräch besprochen, auf Wunsch des Verstorbenen, sofern bekannt oder sonst des Angehörigen, ausgerichtet und dementsprechend organisiert.
Verstehst du das, wenn viele Leute nicht über das Thema reden wollen und Angst haben, darüber zu reden oder das einfach wegschieben von sich, wenn es, so wie du gesagt hast, der Freundeskreis, der war zuerst auch mal überrascht, dass du jetzt in die Branche einsteigst. Verstehst du das, woher die Ängste kommen von den Leuten?
Ja, ich glaube, das ist so dieses, dieser letzte Schritt, sich damit auseinanderzusetzen. Es würden zwar sehr viele gerne machen, aber irgendwie haben sie Angst, den Schritt zu machen. Obwohl, ich muss es nochmal sagen, ich habe es anfangs kurz erwähnt, die Tendenz wird besser. Es gibt immer mehr, die kommen auch zu Lebzeiten ins Büro und informieren sich, was kann ich machen und sprechen offen darüber. Mhm. In meinem Freundeskreis mittlerweile seit über 20 Jahren ist das normal. Mhm. Das heißt, wir haben da, also diese Scheu verliert man mit der Zeit. Mhm. Und ich kann auch nur jeden, der da zuhört, einladen, dass man sagt, man kann sich schon damit beschäftigen. Mhm. Weil früher oder später ist das so und es ist auch so, wenn man sich damit beschäftigt hat, geht es oft einen auch besser.
Mhm. Ich denke mir das auch, weil es einfach dazugehört, das ist eine fixe Geschichte im Leben, dass man stirbt. Wenn du leben willst, musst du über das Sterben reden. Und ich habe nämlich auch das Gefühl, also wenn ich mein Leben bewusst leben will, dann muss ich mich auch mit dem Ende auseinandersetzen. Und ich habe so das Gefühl, alles wird so gefeiert im Leben und jede Geburt, jede Taufe, die Erstkommunionen, aus allem wird eine Mutter drei Rat gemacht und so eine große Sache, die uns alle eint, das mag man nicht so planen, das mag man nicht so sich anschauen, da mag man sich nicht so gern hinschauen. Und ich glaube aber, dass wenn du jetzt sagst, das verändert sich gerade wieder an, du kriegst in deinem Freundeskreis mit, ist das super. Und ich habe ja auch das Gefühl, dass es vielleicht war das vor Jahrzehnten, vor Jahrhunderten sogar anders. Weil wenn ich mir anschaue, ich bin immer wieder verwundert, vor Jahrhunderten hat es oft so Riesenkutschen oder Riesenleichenwegen oft auch gegeben und Riesenautos und das war so sichtbar und so klar und man hat gesehen, wenn Angehörige ein Jahr lang schwarz getragen haben, da hat man gemerkt, okay, da war was, da hat es einen Verstorbenen gegeben und diese Trauer ist so lang zelebriert worden oder auch mit dem Aufbauen zu Hause. Also ich habe so das Gefühl, früher ist das Thema Sterben und Tod viel mehr im Leben gewesen, als wie es jetzt ist. Ja. Es wird, man sieht es nicht, die Bestattungsautos sind wie größere Kombis, also gar nicht so sichtbar. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, das ist der Faktor Zeit. Wenn man schaut, in unserer hektischen Zeit, wir haben ja fast nicht Zeit, auf ein Begräbnis zu gehen. Wir alle wissen, es gibt immer weniger Pfarrer und natürlich kriegt man auch schon schwerer einen Termin, aber es hätte schon fast jeder gern einen Samstagtermin, weil dort ist das und dort ist das. Ne? Also, das heißt, ich glaube, man hat einfach nicht Zeit. Und ich sage es jetzt ein bisschen provokant, man hat nicht Zeit zu sterben. Und es ist auch oft so, dass man dann sich erst beim Begräbnis die Familie wieder alle an einem Tisch treffen. Und das ist dann oft blöd, wenn das sonst nie der Fall ist. Und früher ist es einfach... Ich finde deine Aussage gut. Früher, es war einfach mehr im Leben. Aber ich glaube, das ist in mehreren Bereichen so, dass man einfach viel mehr um die Ohren hat, für nichts irgendwie eine Zeit und trotzdem so viel macht. Mhm. Und gerade im Bestattungswesen merkt man das schon, dass das sehr, sehr schnelllebig geworden ist. Und wir sind ja auch, also du hast ja recht gut recherchiert, also für mich ist ja ein besonderer Mensch, besondere Bestattung. Also wir sind ja so, dass man sagt, man muss das gut planen, wenn das eintrifft. Das heißt, es hat früher Zeiten gegeben, mit früher meine ich, bevor wir jetzt da begonnen haben, da ist jemand verstorben, dann ist er in die Aufbahrungshalle überführt worden und dann war nach 2-3 Tagen das Begräbnis. Ich sage immer, da kann man überhaupt nichts planen. Je individueller ein Mensch ist, man kann das wirklich sehr weit, diesen letzten Weg kann man sehr individuell auch planen, aber um individuell zu planen, brauche ich ein bisschen Zeit. Das heißt, deswegen sind wir jetzt ein Unternehmen, wo ich sage, es muss, und da sind schon oft Angehörige dann hinterher kommen, weil es war eine gute Idee, dass das jetzt erst am 4. oder am 5. Tag ist, weil man kann dann auch ein bisschen individuell, und sei es nur, wenn ich spezielle Blumen gerne hätte, es hat auch kein Gärtner, keiner hat irgendwie Zeit, was zu organisieren. Mhm. Und ich sage immer jetzt, wenn ich mit dem, weiß ich nicht, 50 Jahre verheiratet war, dann muss nicht in 3 Tagen ein Begräbnis sein. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen so dieser Trott, der so bei uns drin ist, schnell, 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 und irgendwann muss einfach mal einer auf die Bremse treten und sagen, also man kann es nur vorschlagen. Mhm. Wie in jedem anderen Beruf, Kunde ist König. Und wenn der Angehörige sagt, das muss so sein, dann ist es so. Aber das kommt immer öfter vor, wenn man sagt, lasst euch ein bisschen Zeit, planen wir es ein bisschen länger. Mhm. Man kann einfach mehr darauf eingehen. Und hinterher hat man eigentlich fast immer positive Rückmeldung, was dann heißt, ja, war eigentlich super, dass wir es nicht am Freitag, sondern erst am Montag gemacht haben, weil dann haben wir noch das und das machen können und wie auch immer das alles erledigen. Also ein bisschen mehr Zeit.
Ja.
Ist auch in der Trauerbewältigung kein Nachteil.
Na, total wichtig. Sonst wird dann das immer wieder ein. Also das weiß man vielleicht auch alle zuhören aus eigener Erfahrung. Je schneller man Sachen vom Tisch kehrt, die kommen wieder, die docken wieder an. Ne? Und es ist gut, sich die Zeit zu nehmen und es braucht auch jeder unterschiedlich lange Zeit. Gut, dass du das gesagt hast, nämlich dass die Leute, die kommen, die entscheiden, wann es dann auch passt, ne? Und wann der Termin getroffen wird für die Beerdigung oder für was auch immer oder fürs Abschied nehmen, dass das nicht sofort sein muss, ne? Sondern man kann das abstimmen und sich abreden und es muss nicht alles rucki-zucki sofort passieren.
Genau.
Weil das ist ja wirklich, ich meine, allein der Gedanke, wie du gesagt hast, wenn man mit jemandem ewig verheiratet war und dann stirbt der Mann oder die Frau und in 2-3 Tagen ist die Sache erledigt, hey, pff.
Genau, man vergisst dann, man hat diese 2-3 Tage, wir als Bestattungsunternehmen versuchen einfach sehr, sehr viel abzunehmen. Aber in 2-3 Tagen hast du dann so viel mehr und du hast eigentlich nie Zeit, dich von diesen Menschen zu verabschieden, weil du hast dann so viele Organisationen von, was halt alles anfällt jetzt da so. Und diese Zeit fällt dir dann hinten raus. Ne? Deswegen sagen wir immer, ein Tag mehr ist einfach, dass du, man muss auch mal nachdenken können kurz. Mhm.
Wann warst denn du in deinem Leben das erste Mal mit Tod konfrontiert? Kannst du dich noch erinnern oder auch mit Begräbnis gehen oder so? Wann war das in deinem Leben als junger Mensch?
Mein Opa ist verstorben, da kann ich mich aber nicht so richtig erinnern. Und ich muss jetzt ganz sagen, mein erster Kontakt zu Begräbnissen, das ist jetzt vielleicht wieder auch eine lustige Geschichte, war beim Ministrieren. Weil wir waren in Dolfingbrunn, haben wir nur in der Volksschule ministrieren dürfen, das heißt von 6 bis 10 Jahre habe ich ministriert und da war eigentlich der erste Kontakt mit Begräbnissen, der mir jetzt da bewusst ist. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Omas, an die ich mich erinnern kann, alle erst später gestorben sind. Das heißt, da waren wir eigentlich schon aufgrund des Bestattungsunternehmens in diesem Medien tätig, aber sonst der erste Zugang eigentlich oder mit dem Begräbnis ist eigentlich wirklich über die
was ministrieren, okay. Ja. Das ist ja dann eigentlich auch richtig guter Zugang, so eine Lebensschule, oder? Wenn man dann da das erste Mal mitkriegt, was da, welche Zeremonien damit verbunden sind, welche Rituale, was das bedeutet auch als Kind, oder? Ja, interessant.
Man hat einen anderen Blickwinkel als Kind natürlich.
Genau.
Aber das ist ja nicht wertend gemeint.
Ich war in der Vorbereitung mit dieser Frage, habe immer natürlich bei mir auch gedacht, wenn ich dir jetzt das frage, muss ich jetzt bei mir selber auch überlegen, wann war mein erster Kontakt, und das war bei mir relativ spät, da war ich erst 17, das war in meiner Lehrzeit, und wir haben daheim, also mit den Großeltern, im selben Haus gewohnt. Meine Schwester, meine Mutter, meine Großeltern und ich. Und als mein Opa verstarb, war meine Mutter an dem Tag gerade selbst im Krankenhaus, nach einer Operation. Meine Schwester hat in einem Nebenort gearbeitet, der ist 4,5 Jahre älter wie ich, und ich war als Einzige jetzt im selben Ort, weil ich dort gelernt habe als Friseurin. Und die Oma war halt noch daheim, ne? Und jetzt bin ich angerufen worden und dann hat sie geheißen, ja, ich muss schnell heim, der Opa ist verstorben, ne? Und bin ich daheim gelaufen und dann, meine Erinnerung ist einfach nur, dass die Oma sehr aufgeregt war und es war jetzt nichts, was überraschend war, der Tod vom Opa, weil er war schwer krank und da haben wir schon gewusst, irgendwann wird es dann soweit sein. Ich bin da halt und deswegen muss ich schmunzeln, aber es irgendwie jetzt so, jetzt betrachtet so eine schräge Situation war, so eine Ausnahmesituation, weil die Oma einen Stress gehabt hat und der Opa war bei den Knappen und sie zu mir haben gesagt, wir müssen den Opa halt schnell die Knappenuniform anziehen, bevor die Bestattung kommt, ihn abholen, weil der muss das Gewand anhaben. Ne? Und dann eben meine Erinnerung, wie wir umgefuhrwerkt haben, die Oma und ich, bis wir einfach bei dem leblosen Körper die Hosen aufgekriegt, die Jacken anziehen. Und meine größte Herausforderung war, weil die Oma gesagt hat, ich muss unbedingt darauf achten, dass die Kinnlade beim Opa oben bleibt, ne? wegen der Leichenstarre und so. Und ich habe einfach nur getan, was die Oma mir gesagt hat und habe dann wirklich, also das jetzt betrachtet, muss ich wirklich drüber lachen, weil das einfach so schräg war, wie in einem Monty Python-Film. Gell? Ich bin dann mit einem Halstier, bin ich dann gestanden und habe dem Opa mit dem Tuch, dann wie wenn es Zahnschmerzen ausgeht, wie es früher war, als Kind, von unten rauf und so oben am Kopf einen Marschall gemacht mit dem Tiergel und habe einfach geschaut, dass die Kinnlade oben bleibt. Gell? Und das war so mein erster das erste Mal, dass ich jemand eine tote Person berührt habe.
Du hast aber auch keine Berührungsängste gehabt.
Nein, gar nicht.
Das muss man sagen, wenn man jemanden gut gekannt hat, dann hat man keine Berührungsängste, auch in dieser Situation nicht. Aber ich finde es ganz interessant, weil du hast ja jetzt eigentlich den Stressfaktor gemerkt. Ne? Meine, heutzutage ist es ja nicht mehr so. Es wird ja, natürlich wird's oft, werden Verstorbene oft von Angehörigen selbst angekleidet, aber natürlich wir als Bestattungen bieten das auch mit an, wo wir einfach nur das Gewand bekommen und wir das dann machen.
Genau. Ne?
Aber da ist auch wieder, es soll nicht immer stressig sein, weil man merkt sich dann irgendwelche hektischen Situationen, die du jetzt da mir relativ wiedergibst.
Genau. Und so habe ich es für mich echt abgespeichert, gell? Da habe ich keine Angst, über das Thema zu reden, weil ich in Berührung gekommen bin damit, gell? Und emotional nicht überfordert hat. Ganz im Gegenteil, ich habe dann irgendwie gemerkt, auch das lässt sich bewältigen, das gehört dazu und für mich war es wichtig, der Oma zu helfen irgendwie und das miteinander zu machen, gell? Aber du würdest mich jetzt schon interessieren, weil das bis jetzt nicht war und wir das damals auch nicht gewusst haben, wann tritt die Leichenstarre ein?
Ich muss jetzt vielleicht einmal einen Vorurteil aufräumen da. Die Leichenstarre kommt nach mehreren Stunden und vergeht auch wieder. Man bricht keinen einzigen Knochen bei der Leichenstarre, weil das ist jetzt das, was dann viele sagen, ja, wenn jetzt da die Leichenstarre eingetreten ist und man zieht den an, dann bricht da irgendwer irgendwelche Knochen. Mhm. Das stimmt nicht. Also diese Leichenstarre vergeht auch wieder nach gewisser Zeit. Aber es kann ich da jetzt einmal dieses Vorurteil wegnehmen, dass da nichts passiert beim Ansehen, wenn man da...
Eben, man hat da
aber es Bilder dauert mehrere Kopf, Stunden, oder? Bis sie eintritt. Also es geht da jetzt nicht um Minuten oder wie auch immer, sondern es ist schon ausreichend Zeit.
Bitte, hätte man das damals gewusst?
Ja,
hätte man ganz entspannt, die Oma und ich ganz entspannt, hätte man das gemacht, mein Opa. Na bitte, gut, dass wir drüber reden. Ich habe was gelesen, eben weil du vorher gemeint hast mit dem Gewand, dass ihr das teilweise einfacher bekommt. Ich komme mir vor wie Kindermund, gell, dass ich die Sachen jetzt frage, aber ich weiß es halt einfach nicht. Warum werden keine Schuhe mitgegeben?
Da geht es um das Beerdigen. Schuhe haben Metallteile, wie auch immer. Das heißt, grundsätzlich dürfen wir nur Gewand und sonstige Sargbeigaben müssen verrottbar sein. Und Schuhe sind Leder und Metallteile und sind nicht verrottbar und deswegen sind grundsätzlich keine Schuhe.
Du sagst mir, die Fragen eigenartig sind, oder?
Nein, die Fragen sind, das ist einfach eine Frage, die interessiert viele, warum. Es hinterfragt oft keiner, aber.
Ich habe da auf meinem Tisch zwei Karten liegen, auch, gell? I love life und death positive steht da drauf. Es hat also ein Ablaufdatum irgendwie auch und es ist wichtig, bewusst zu sein, bewusst zu leben, sich vor Augen zu halten, dass es einfach schnell zu Ende sein kann auch. Und ich glaube, das macht das Leben umso wertvoller und umso schöner, wenn man drüber nachdenkt auch, was zuletzt sein könnte oder wie es ausgehen wird, wie die Geschichte ausgeht.
Talk up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk up Hof, der Schilcher Podcast.
Vor ein paar Monaten habe ich mir ein Magazin bestellt. Bestattungsformen. Und jetzt würde mich mal so interessieren, in unseren Gefilden und da in unserer Region, wo wir daheim sind, was sind die gängigsten, mit die ihr anbietet auch und die auch nachgefragt werden? Welche Dienstleistungen oder Angebote gibt es und was wird am meisten genutzt?
Man muss einmal grundsätzlich unterscheiden, also die Bestattungsform, grundsätzlich gibt es nur zwei, also eine Erdbestattung und eine Feuerbestattung. Und diese Bestattungsformen, die da wahrscheinlich in diesem Magazin, ich kenne das jetzt zwar nicht angeführt, sind dann, was man mit einer Urne alles machen kann, mit der Asche. Bei uns ist es so, diese zwei Bestattungsformen, die Feuerbestattung ist natürlich immer mehr im Vormarsch, das hat sich die letzten Jahre immer mehr gezeigt, dass die Bestattungsform, also die Feuer, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und mittlerweile schon über 50% bei uns im Land ausmacht.
Aha.
Und mit dieser Feuerbestattung hat man dann eine Asche und mit dieser Asche kann man dann gewisse Bestattungsformen erweitern. Da gibt es dann diese Baumbestattung, wo man bei einem Baum ausgestreut wird. Dann gibt es es gibt eine Seebestattung, wo wir zum Beispiel, wenn man sagt, die Urne, da gibt es dann in Kroatien jemand, man kann jetzt nicht, dass man sich das so vorstellt, ich fahre jetzt noch runter, ich charter mir ein Boot und kann eine Asche irgendwo ins Wasser werfen, sondern
man schickt das an eine Bestattung. Oder Sobotter Stausee und
ja, am Sobotter Stausee ist es nicht unbedingt erlaubt.
Okay.
Und das sind diese Bestattungsformen, die bei uns angeboten werden und wie gesagt, dass eine Seebestattung ist schon sehr minimal, die Nachfrage grundsätzlich ist eine Feuerbestattung, wo dann die Aschenurne am Friedhof beigesetzt wird oder, was immer stärker kommt, irgendwo zu Hause aufbewahrt wird oder wo eine private Gedenkstätte am eigenen Grund irgendwo errichtet wird und das sind eigentlich die gängigen Bestattungsformen bei uns im ländlichen Bereich.
Ja, Du hast vor kurzem sogar mit jemandem ein Gespräch gehabt, der hat auch für seine Lebenspartnerin zu Hause am Baum, ja, so eine Gedenkstätte, Aufbewahrungsstätte, nennst du es?
Gedenkstätte,
ja. Ja, Gedenkstätte, gemacht, wo auch die Urne drinnen steht. Ja,
genau, weil es ist ja in Österreich nicht erlaubt, dass die Asche ausgestreut wird. Das heißt, man muss die Urne dann irgendwo, also das heißt, das ist ein relativ formloses Ansuchen bei der Gemeinde und dann kann man die Aschenurne zu Hause eben unter Angaben, wo sie ist, aufbewahren. Und viele errichten eine Gedenkstätte oder andere stellen sie es irgendwo wo auch immer, dass ein passender Platz ist. Was auch immer mehr kommt bei uns ist, man kann mit dieser Asche natürlich auch Schmuck befüllen. Also es gibt so ganz kleine Schmuckstücke, wo Mini-Reste von Asche eingefüllt werden oder was wir auch anbieten und was schon das eine oder andere Mal ausgesucht worden ist, ist, dass man den Fingerabdruck des Verstorbenen abnimmt und dann gibt es einen Schmuckproduzenten, wo man das hinschickt und dann hat man ein gewisses Sortiment an Auswahl, wo man dann diesen Fingerabdruck in Form einer Kette wiedererkennt.
Wow.
Ja. Das ist was eigentlich sehr persönlich ist, wenn es jemand mag. Es hat Vor- und Nachteile. Es hat Nachteile, dass man nicht ganz abschließen kann. Es hat Vorteile, wenn es jemand sagt, ich möchte ihn dieser Person nahe sein. Das muss, glaube ich, jeder individuell für sich entscheiden, dann, was für ihn das Richtige ist.
Das ist ein gutes Thema und du sagst ja nicht abschließen können. Ich würde mir auch hart tun, glaube ich, wenn ich jetzt eine Urne zu Hause stehen hätte von jemandem und wäre mein persönlicher.
Ich glaube, diese Urne zu Hause, das, wenn man das ein bisschen objektiv betrachtet, ich nehme es jetzt nur von meiner Seite her, wenn ich einen Freund besuchen gehen möchte, dann gehe ich auf den Friedhof. Ich kann aber schlecht jetzt da zu seinen Eltern, zu seiner Frau nach Hause gehen und sagen, ich möchte jetzt meinen Freund besuchen. Wenn er jetzt da zum Beispiel nicht am Friedhof ist. Deswegen finde ich jetzt gerade zu Allerheiligen, also dieser Friedhof, ich fühle mich relativ wohl auf Friedhöfen. Speziell jetzt zu Allerheiligen, ich kann jedem nur mal anraten, geht's am Abend in einen Friedhof, was das für eine beruhigende Stimmung ist, speziell jetzt, wenn so viele Kerzen leuchten. Ich schaue mir egal, eins unserer Hobbys ist Reisen, ich schaue mich eigentlich in vielen fremden Ländern speziell Friedhöfe an. Also es gibt ja sehr coole Friedhöfe. Und das sollte man schon auch bedenken, wenn man eine Urne zu Hause hinstellt. Es ist für Freunde, Bekannte nicht ganz so einfach, diesen Menschen zu besuchen.
Genau. Weil es ist nicht nur was Eigenes, ganz Persönliches, sondern da gibt es ein Umfeld von der Person. Ja. Dann ist auch der Gedanke schön, vielleicht auch gar kein Grab zu haben, sondern ein Bankerl. Mit einem Namen drauf, mit einem Spruch drauf, mit irgendwas drauf, wo sie die Leute dann hinsetzen können und sonst ganz nah und dann können sie ins Gespräch kommen mit demjenigen oder mit derjenigen.
Genau, da sind der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt.
Und jetzt habe ich das Magazin von vorhin, das ich angesprochen habe, aufgeschlagen und Re-Erdigung. Eine Re-Erdigung, eine relativ junge Bestattungsart der Beerdigung, wird der Körper des oder der Verstorbenen in einem speziellen Kokon gebettet, auf natürlichen Materialien innerhalb von 40 Tagen durch Mikroorganismen zu Humus zersetzt. Und als Überreste verbleiben rund 200 Kilogramm Erde, die danach auf einem Friedhof verbracht werden muss. Dort dient sie als Nährboden für die Grabbepflanzung. Von Österreich aus organisierbar, wird derzeit in Deutschland erprobt. Da wird Humus aus an. Und da ist mir dann gleich das Lied eingefallen vom Ludwig Hirsch. Ich liege am Rücken und stier mit zugemachte Augen in die Finsternis. Was krabbelt da unten bei den Ziegen? Ui, der erste Wurm. Und habe ich an den Humus denken müssen, dass man sich dann völlig zersetzt und man wird wieder Erde für einen Baum oder so. Oder für eine Pflanze. Was hältst du davon?
Also es ist ja schön, es ist ja jetzt... Fällt das ja schon unter Weiterbildung? Wenn man genau hinhört, es wird in Deutschland erprobt, das heißt, ich gehe davon aus, in Österreich ist es nicht zulässig. Bin jetzt aber da im Detail überfragt, muss ich zugeben.
Der kann durch Bestatter organisiert werden, aber kann nicht durch alle.
Kann durch Bestatter organisiert werden, aber wird in Deutschland
stattfinden.
Ja, genau. Ich kann das jetzt nicht unbedingt gut heißen, weil ich das jetzt, oder auch nicht schlecht heißen, ich kenne diese Bestattungsform jetzt nicht, werden wir natürlich sofort einlesen, was genau das jetzt da auf sich hat. Ich sehe dem ein bisschen skeptisch gegenüber, weil das ist einfach wieder irgendwo, meiner Meinung nach, ein Verkaufsgag für Bestattungsformen, wo ich sage, wo ist da der Sinn dahinter für die Angehörigen? Weil wenn ich jetzt da sage, ich könnte das jetzt da in einer legalen Form sagen, okay, ich mache eine Feuerbestattung und ich wähle eine Baumbestattung, das leider bei uns noch nicht so verbreitet ist, aber was mit Sicherheit kommt, also jetzt gibt es halt, momentan muss man dann halt, in Deutschlandsberg wird jetzt was überlegt, also diese Friedwälder, die es da gibt, wo man dann ausgestreut werden kann und wo man dann am Baum eben, wenn jetzt keine Namen davon darauf geben am Baum, aber es gibt eine Übersicht, dass man weiß, bei welchem Baum man ausgestreut worden ist, kommt ihr dem annähernd hin.
Klingt so danach,
mit meiner Meinung nach weniger Aufwand.
Ja, der Fantasie ist keine Grenze gesetzt, gell? Und die Menschen kommen auf viele Ideen und auch die auch Betriebe kommen auf viele Ideen. Weil natürlich, wenn man ein bisschen mehr gehört wahrscheinlich und ein bisschen Zaster hat, könnte man auch eine Weltraumbestattung machen.
Ja, man kann sich Diamanten verpressen lassen. Ja. Es gibt, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, aber ob das jemals alltagstauglich wird.
Das werden sie wahrscheinlich Menschen zu Lebzeiten überlegen, dass sie sowas haben möchten, weil sie denken, wow, also hey, das passt zu mir und zu meiner Persönlichkeit. Ich lasse mich in den Weltraum schießen, lege eine Versicherung an, das Geld ist da, dann haben wir die Hinterbliebenen dann wirklich die Action, das alles umzusetzen. Wenn das der letzte Wille war, gratuliere. Aber
es ist theoretisch möglich, ich kenne niemanden.
Aber wer weiß, was diese Podcast-Folge alles anrichten wird. Aber es zeigt auch, also man darf vor dem Thema auch wirklich lachen, gell? Und es gibt auch wirklich wirklich auch Lustiges dabei. Was melden dir Leute zurück und eben auch, was hilft Angehörigen aus deiner Sicht und wie schaffst du es oder wie schafft ihr das in eurer Begleitung, dass ihr zwar außerordentlich mitfühlend seid, es sind jetzt zwei Fragen voneinander, was hilft Angehörigen und Familien, was könnt ihr da tun, kriegt ihr rückgemeldet, was gut ist, und aber auch, was hilft euch, wo ihr so mitfühlend seid, dass ihr nicht von Emotionen mitgerissen werdet.
Ja, zur ersteren Frage, was hilft den Angehörigen? Reden. Wie bei so vielen Zeit, jetzt haben wir wieder beim Faktor Zeit und Reden. Das heißt, deswegen nehmen wir uns auch für das Aufnahmegespräch sehr, sehr viel Zeit, auch um die Geschichte zu erfahren, warum, was ist da passiert, je nachdem, ist es tragisch, ist die Person alt oder war sie alt, ist sie jünger. Ich habe selbst auch Freunde verloren, die in meinem Alter sind. Also es ist immer sehr unterschiedlich, aber reden, weil da sind auch wir zusammen. Deswegen, ich kenne die Seite auch von der gegenüberliegenden Seite, wo man sagt, einfach, wir sind unser Freundeskreis, wir sind einfach zusammengesessen und haben darüber geredet, warum ist das passiert und dann geht es dann einfach besser. Und das würde ja jeder intern in der Familie, setzt euch an einem Tisch und redet einfach. Man hat das oft schon verlernt, aber reden ist Gold. Und zum Zweiten, da muss ich vielleicht jetzt auch ein bisschen ausholen, ich habe ja 2005 eben diese Befähigungsprüfung der Bestattung gemacht und da bin ich eben vom Oliver Zeisberg auch gefragt worden, was macht man als junger Mensch, warum macht man den Beruf?
Das ist eine gute Frage.
Genau, und damals wie heute würde die gleiche Antwort geben, es ist die Dankbarkeit, die in diesem Beruf hinterher schwingt. Ich bin grundsätzlich ein sehr hilfsbereiter Mensch, speziell bei der Bestattung fällt es mir immer wieder auf, da kommt später einer her und sagt, Herr Reiterer, mein, das war so super damals, dass sie das so alles organisiert haben und dass wir uns da verlassen haben können und einfach in der schwierigen Zeit. Und diese Dankbarkeit, die da kommt, in jedem anderen Beruf, natürlich jetzt, wenn ich es mit der Tischlerei vergleiche, unsere Mitarbeiter geben das Beste, wir machen gute Produkte, aber da ist halt der Österreicher eher so zum Nörgeln erzogen. Das heißt, ein Danke wäre ja blöd, weil dann wäre es vielleicht zu billig gewesen. Also tun wir ein bisschen jammern, dass irgendwie das passt. Das ist also jetzt dieser Vergleich. Das gibt es bei der Bestattung eher nicht. Ich meine, natürlich, die Preiskalkulation ist wie bei jedem Beruf fair angesetzt. Und es soll jetzt keine Preisverhandlung stattfinden. Aber speziell in der Bestattung ist es so, dass wirklich hinterher sehr oft Angehörige kommen und sich einfach nochmal bedanken. Es geht sogar so weit, dass die anrufen und sagen, sie möchten sich nochmal bedanken, dass in der Zeit so unterstützt worden sind und das ist irgendwie dann doch was, wo man sagt, das macht den Beruf lebenswert. Also dass man da wirklich mit sehr viel Dankbarkeit, das oft in anderen Bereichen leider fällt.
Ich habe jetzt gerade gedacht an Sterbefälle, die ich schon in meiner Familie gehabt habe und wie das dort war. Ich habe uns auch sitzen gesehen, damals meine Schwester, den Mann von meiner Mama und mich, wie die Mutter gestorben ist eben. Ne? Habe auch jetzt genau das Gefühl, das du angesprochen hast, dass ich mich so gut aufgehoben gefühlt habe, weil der ein ruhiger Ort, also ein freundliches Wesen gehabt hat und wir in unserem Überfordertsein, zornig, ja, über das, was passiert ist und alle Gefühlsregungen, die es gibt, ne, dass der einfach nur da war uns ganz ruhig erklärt hat, was zu tun ist, uns Zeit gegeben hat, uns angelächelt hat, uns voll verstanden hat und total sein Herz aufgemacht hat auch für uns und dass der in das Gespräch dann so viel Ruhe gebracht hat, dass wir ausgegangen sind und gewusst haben, okay, jetzt haben wir das Wichtigste erledigt, wir brauchen uns jetzt nicht mehr kümmern. Jetzt ist einfach das auch in gute Hände, wo wir wissen, alles, was jetzt sein muss, hat ein Profi in der Hand, der mit ganz viel Herz dabei war und das war gut so und das schwingt immer noch nach, weil die Erinnerung bleibt.
Genau, und das ist das, was wir Bestattungen generell alle jetzt einfach versuchen oder anbieten, dass man sagt, wie du sagst, du hast ein gutes Gefühl, es ist an alles gedacht. Mhm. Und du hast einen Ansprechpartner, das ist ja jetzt nicht nur im Bestattungsgewerbe so, sondern immer, wenn ich weiß, okay, ich kann jemanden fragen, habe ich das gemacht oder habe ich das jetzt überhört oder man versucht da jedes, vielleicht gewisse Dinge einfach zweimal zu erwähnen, dass man nichts vergisst. Mhm. Und in der Situation kann man 10-mal nachfragen und es wird nie jemandem böse sein.
Mhm. Talk up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk up Hof, der Schilcher Podcast.
Ansprichst, gell? Da wäre auf der Website eben gelesen, das ist so ganz schön, Erfolg kommt nicht über Nacht, steht da, Erfolg entsteht auch nicht durch zwei Hände allein, Erfolg braucht Zeit und vor allem eines, ein starkes Team, das zusammenhält. Ihr seid zusammengeschwasst, die Partie, gell? Wie viele Leute seid ihr in der Tischlerei und auch im Bestattungsunternehmen? Da kann ich es auf der Seite nicht sehen, auf der Website vom Bestattungsunternehmen, genau, also wie viele ihr seid.
In der Tischlerei sind wir 8 Mitarbeiter und bei der Bestattung sind wir 10 auf muss ich aber sagen, auf geringfügiger Basis. Mhm. Bei der Bestattung ist es ja ein bisschen schwierig einzuteilen, weil man ja nicht genau weiß, wann ein Sterbefall eintritt. Das heißt, es ist sehr flexibel. Mhm. Bei der Tischlerei ist es ein bisschen besser planbar, sage ich mal, ein bisschen besser, auch nicht immer. Aber das ist sowieso eines meiner Credos und ich glaube, da spreche ich für viele Unternehmer, es ist jedes Unternehmen nur so gut wie seine Mitarbeiter, weil wir selbst, es muss ein partnerschaftliches Miteinander, weil sonst wird nichts Positives entstehen. Mhm. Und ich glaube, wenn die Mitarbeiter das so leben und der Unternehmer das so lebt, dann wird dieser Betrieb, glaube ich, auch in schwierigen Zeiten in die richtige Richtung segeln.
Du, ich habe in der ganzen Vorbereitung gelesen, dass es, ich glaube, Australien war es ja, schon lange gefeiert, der Memento-Tag. Kannst du mit dem was anfangen? Hast du das irgendwann schon mal gelesen, irgendwo aufgeschnappt? Das ist ein Tag zum Bewusstmachen des eigenen Seins, der Vergänglichkeit, dem Hinschauen auf das Lebenswerte und was es zu Lebzeiten vorzusorgen gibt, um sich am Ende würdevoll loslösen zu können. Und seit 2021 wird dieser Memento-Tag auch in Österreich am 8.8. begangen. Und ich habe da ein bisschen enge gelesen in die Programme von diesem Memento-Tag. In Österreich hat es ein paar Plätze gegeben, wo das gefeiert wurde. Und da von Workshops zu Reden schreiben für den letzten Tag, biografisches Schreiben, bis hin, dass man Bestattungsunternehmen besuchen hat können, so quasi wie ein Tag der offenen Tür. Mhm. Auch sich zu informieren über Patientenverfügungen, über Testamente und all das. Und ich habe mir gedacht, was für eine gute Idee irgendwie auch, einen Tag da herzunehmen und zu sagen, Leute, schauen wir uns aber das Lebensende auch mal an. Ja, und befassen wir uns damit auf eine gute Art und Weise. Und da waren Kabarettprogramme hat's gegeben, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, alles mögliche, Konzerte sogar, klassische Konzerte, wo Requiem gemacht worden sind, mit wunderschönen Lesungen aus Büchern. Also so ein breites, buntes Programm, wo ich mir gedacht habe, wow, hey, ich möchte das da auch machen. Gell? Was hältst denn du von so einem Tag zum Beispiel, von so einem Memento-Tag?
Also ich muss dir ganz ehrlich gestehen, gekannt habe ich es bis vorhin nicht, aber ich sage, ich bin auch bei einer kleinen Weiterbildung heute. dieser Moment, ja, nein, aber also anscheinend, ich kenne jetzt die Initiatoren dieses Momentos auch nicht, aber das ist eine total gute Idee, weil einfach das Bewusstsein machen, wir haben ja für alles einen Tag, es gibt einen Nicht-Trauertag und einen Weltfrauentag und einfach das ein bisschen ins Bewusstsein zu holen und da sind wir jetzt dem, was wir am Anfang unseres Gesprächs schon mal erwähnt haben, sich einfach darüber Gedanken zu machen, Sterben gehört zum Leben. Also ich bin ein totaler Befürworter und dieser, wann hast du gesagt, ist der wofür Datum?
Am 8.8.
Am 8.8., okay.
Du, ha? Wir haben uns auf den Backel.
Wir werden da was
initiieren. Wir machen was. Ja. Sofort, ich bin dabei.
Wir werden uns das auf alle Fälle anschauen.
Großartig. Ja.
Auf das trinken wir mal.
Auf das trinken wir gleich wieder. Hallo, hey Prost. Du. Ja, bitte, schau her. Es gibt die Rubrik Spielen. Ja? Spielen. Ein Spiel mit jedem Gast und mit jeder Gästin. Und da habe ich schon die unterschiedlichsten Spiele gemacht, ja, von Assoziationsspielen bis hin zu Stadt, Land und alles mögliche, gell. Geräusche erkennen haben wir, glaube ich, auch schon gehabt. Alles, das haben wir einmal gemacht bei unserer Weihnachtsausgabe, glaube ich, der Luis und ich irgendwie so. Also die unterschiedlichsten Sachen. Und für das Gespräch mit dir haben wir gedacht, na, Stadt, Land, Fluss oder irgendwas in die Richtung, na, passt mir irgendwie nicht, will ich nicht machen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe halt eingegeben bei Dr. Google, Spiele zum Thema Tod, Sterben und so. Und dann habe ich schau mal, was das Internet ausspuckt. Und bin dann auf etwas gekommen, auf ein Kartenspiel. Das ist kein typisches Kartenspiel, sondern es sind Reflexionsfragen. Und die Fragen heißen, also das Spiel heißt Sarggespräche. Und ich habe das Bild gesehen und diesen Begriff und habe gedacht, okay, klingt schon mal spannend, klicke ich hin und bin wieder auf eine Website gekommen zu einem Verein, der heißt Sagbar, also ohne R, dann schon Sagbar. Mhm. Und auch zu den Frauen, die diesen Verein gegründet haben, und bin dann auf die Website Death Positive, also positives Sterben, positiver Tod, gell? Kommen deathpositive.at. Diesen Verein und diese Projekte und all dieses Angebot, und das gibt's in Linz. Und dann bin ich mit denen in Kontakt getreten, und das war wirklich sehr kurzfristig, deswegen erzähle ich es. Das war nämlich am Freitagvormittag, gell? Und dachte, oh, jetzt habe ich was gefunden. Verdammt, es ist Freitagvormittag. Wie komme ich jetzt zu dem Spiel? Wir treffen uns am Montag. Heute ist Montag, am Abend. Okay, und dann habe ich denen geschrieben und eben reingeschrieben, was los ist und was ich gern möchte und so. Und das war dann so lieb, weil mich hat dann die Verena, die Frau Magistra Verena Brunbauer, hat mich dann sofort angerufen und hat sich Mut abgehauen am Telefon und hat ihm so gelacht und war total positiv und so freudvoll und so gut gelaunt, dass ich mich total in die komplette Idee und in das alles, was die tun, völlig verliebt habe, gell? Und ich möchte ganz gern mit dir dieses Spiel, das heute mit der Post gekommen ist, ein bisschen so hereinholen und ein paar Fragen austeilen, uns gegenseitig austeilen. Bist du dabei?
Sicher.
Traust du dich?
Ja, natürlich.
Du hast keine Angst, gell? Das gefällt mir.
Komm, lass uns spielen.
So, ich habe jetzt das so vor mir liegen, netter Karton, da ist ein Sarg drauf gezeichnet und ein Knochen-Maxi, aber mit einer coolen, schaut aus wie eine schwarze Wollmütze und sogar eine Clownnase auf, gell?
Passt genau zu Halloween.
Ja, genau, schaut aus wie eine Halloween-Figur. Und ich habe, das Einzige, was ich heute gemacht habe, wie ich es mit der Post kriege,
du hast alle Karten auswendig gelernt.
Okay, genau, ich habe alle, wie viel sind es denn? Ich habe es gar nicht durchgezählt, das muss ich mir jetzt noch genauer durchlesen, das werde ich dann noch aus. Bitte Verena, und wenn ihr jetzt zuhört, satz mir nicht besser, ich habe es auf die ganz, ganz Schnelle heute für mich, für dieses Podcast-Gespräch mit dem Gernot Reiterer, aber geschaut, ein paar Fragen, die ich mit dir so erstmals spielen möchte, um zu schauen, taugt das was? Vielleicht sogar taugt das Spiel was? Ich hab da jetzt, ich weiß nicht, in meiner Hand liegen, vielleicht sind es geschätzt, sind es 20 Kartel, keine Ahnung. Ich leg dir da jetzt einmal so neben das Podcast-Mikrofon. Was habe ich da noch zwischendrin, also in Beschreibungen? Die sind ein bisschen klar geschrieben, kann ich ohne Brille nicht lesen, lege ich auf Seiten. So. Da sind jetzt so 20 Kartel liegen vor uns, und ich würde einmal sagen, ich ziehe die erste und lies mir die Frage durch und stell dir diese Frage. Okay? Wenn du herausfinden könntest, in welchem Alter du sterben wirst, würdest du es wissen wollen?
Nein.
Wann immer die Frage stelle, die das auch nicht wissen wollen.
Nein, nie.
Nein. Das macht es nicht besser.
Nein, das nie. Also das glaube ich, die würden wahrscheinlich 99,9% der Spieler mit Nein beantworten.
Ich denke das auch. Mhm. Keine gute Vorstellung. Bitte schön. Du bist dran. Ich freue mich, dass ich das mit dir austesten kann, weil ich weiß, die kann man alle Fragen stellen, gell?
Das ist eine gute Frage. Ist es angebracht, Fotos auf einer Beerdigung zu machen? Das ist eine spannende Frage.
Ja, ich kann sie mit Ja beantworten, weil ich das bei der Verabschiedung von der Mama gemacht habe. Also ich habe die in der Aufbahrungshalle, also nicht direkt von den Menschen, von den Leuten, die dort waren, aber ich habe in der Aufbahrungshalle Fotos gemacht, weil mir das wichtig war. Mir war das irgendwie wichtig, diesen so schrägen Moment und auch den schönen Moment festzuhalten mit dem, was wir da einfach auch gemacht haben für sie. Und wir haben ja da von der Musik her zum Beispiel, das war das Einzige, was wir zum Beispiel gewusst haben von ihr. Sie hat immer gesagt, wenn sie immer stirbt, dann müssen die Rolling Stones spielen. Und ihr Tod ist dann so schnell gegangen, dass leider mit dem Buchen von den Rolling Stones, sind einmal ausgegangen. Sie ist recht schnell verstorben. Aber wir haben in der ganzen Zeit, während die Leute, nennt man es kondolieren, ja, und sich eingetragen haben in das Buch und die Trauerkarte oder diese Erinnerungskarte mitgenommen haben, ist ein Rolling Stones gerannt im Hintergrund, die Musik, gell, haben wir einfach die Liste mit ein paar lässigen Songs, die da kamen, haben wir dort in der Aufbauungshalle gespielt gehabt. Und darum war es für mich auch was Normales, da ein Foto zu machen.
Also,
wie siehst du das?
Ich würde das auch mit Ja beantworten. Wir machen es ebenso, also wir machen von jeder Aufbahrung Fotos, die Angehörigen von uns bekommen. Und ich glaube, dass diese Frage sogar ein bisschen weiter abzielt, also auf direkt diese Trauerfeier. Und ich glaube, da obliegt es dem Fotografen, wie er das fotografiert. Ich glaube, da kann man sehr viel falsch machen, das kann man aber auch richtig machen. Und ich glaube, dass das dann ganz schwierig ist, wie und was man fotografiert. Aber nach einer gewissen Zeit sind Fotos sicher eine dankbare Erinnerung. Je nachdem, wie sie fotografiert worden sind. Also für mich auch ein Ja.
Die haben wir heute schon, die hast du schon beantwortet, die Frage. Mit welchem Alter hast du dein erstes Begräbnis besucht?
Mit 6.
Ja.
Beim Ministerium.
Ja, Wahnsinn, gell?
Ja. Ich habe die Person nicht gekannt und ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern.
Ja, sei dir verziehen. Die Familie wird es dir auch verzeihen, ja, die sich noch erinnern kann vielleicht.
Welche Redewendung ist deiner Meinung nach die schlechteste, die ein Mensch jemandem nach dem Tod eines geliebten Menschen sagen könnte?
Wahrscheinlich so diese Floskel, die dann vermutlich selber schon rausgerutscht ist. Man wird sehen mit der Zeit. Mit der Zeit wird es leichter. Ja, ich glaube sowas. Mhm. Weil ich so das Gefühl habe, es gibt Verluste, das macht die Zeit auch nicht wett. Zeit heilt nicht alle Wunden. Manche Wunden bleiben und das ist dann auch, aber auch gut so, wenn es so ist, was dazu gehört. Genau. Wie ist das für dich? Was ist die Redewendung?
Ich bin da der Meinung, die schlechteste Redewendung ist keine Redewendung. Ich glaube, in der Situation, viele haben Angst und wissen nicht, was sie sagen sollen. Und meiner Meinung nach, das Schlechteste ist, gar nichts zu sagen. Man hört dann oft wieder, wenn sie sagen, okay, Freundin, du bist jetzt, das war ein guter Freund und der ist nie gekommen, der weiß aber nicht jetzt, was du gesagt hast. Ob jetzt diese Redewendung jetzt da treffend war oder vielleicht nicht ganz passend war, aber keine Redewendung ist für mich die schlechteste Redewendung.
Ja. Weißt du, gar, wenn jemand zu einem sagt, du, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, das ist so,
genau,
so, das so ist genau furchtbar, das. Furchtbar, was passiert ist, sogar das hilft, oder? Sogar genau, das ist sogar etwas, das hilft es, ja. Dass man weiß, alle anderen stehen auch auf der Safen und andere sind auch betroffen.
Man muss nicht immer das Richtige sagen.
Oder irgendwas Weißes außerklopfen.
Nein, muss auf keinen Fall das.
Ich bin dran, gell? Oder?
Ja. 2-2.
Ja, habe ich schon gesagt, es gibt doch keinen Gewinner. Ja. Es tut mir total leid, es gibt gar nichts zum Gewinnen. Über den Tod und die Vergänglichkeit zu reden ist für mich... Beende diesen Satz.
Entschuldigung, jetzt habe ich nicht aufgepasst.
Über den Tod?
Über den Tod und die Vergänglichkeit zu reden ist für mich selbstverständlich. Wie oft sagst du deinen Lieben, wie du dich fühlst? Oder wie du fühlst?
Oft. Oft und regelmäßig, ja, weil es ist mir auch ins Gesicht geschrieben, also es sprudelt eh aus. Also ich trage mein Herz sowieso auf der Zunge und auch, ich bin da sehr in Geberlaune, was meine Emotionen anbelangt. Wie ist es bei dir?
Ebenso. Also ich glaube, die mich gut kennen, wissen, wie ich mich fühle. Ja. Also da, ich bin auch eher ein sehr offener Mensch und wenn es mir nicht gut geht, versuche ich das von der Leber zu reden.
Ja.
Dann wird es besser.
Ja, genau. Ja. Und ich finde es auch wichtig, damit andere wissen, was los ist. Ne? Wie wenn man so in Schweigen sich hüllt
Genau, man feiert ja so gern zusammen. Man kann ja auch mal zusammen sein, wenn es dann nicht so gut geht.
Ja, genau.
Aber das...
Genau. Mhm. Was hältst du von anonymen Bestattungen?
Also anonyme Bestattungen, ich persönlich halte jetzt da nicht allzu viel davon. Das ist einfach, wenn einer sagt, okay, es gibt überhaupt keine Angehörigen mehr, es gibt niemanden mehr, der war in einem Pflegeheim, wie auch immer. Und dann gibt es eine anonyme Bestattung, wo keiner weiß, dass der beigesetzt wird. Aber ich sage immer, sogar wenn der keine Angehörigen hat und niemand gekannt hat, er hat zumindest im Pflegeheim auch wahrscheinlich Freunde gefunden. Und diese anonymen Bestattungen, das heißt, da weiß niemand, wann die Beisetzung ist, wo die Beisetzung ist, vor dem halte ich eigentlich sehr wenig, weil oft taucht da hinterher irgendjemand auf, der sagt, das war mein Onkel, wie auch immer, oder und kommt und weiß dann nicht, wohin er gehen soll, wenn er ihn besuchen möchte, wenn er auch schon verstorben ist.
Ja. Du, und im Pflegeheimen wird das, also da habe ich auch ein bisschen Einblick, weil ich ja immer wieder regelmäßiger in verschiedenen Pflegeheimen bin. Da wird das total schön zelebriert auch, ja, wenn jemand verstorben ist. Da werden Bilder aufgestellt, da wird gebetet, da werden Erinnerungen ausgetauscht, weil das ganz, ganz wichtig ist für die, die leben. Genau. Und auch damit die wissen, hey, wenn ich selber jetzt mal stirb, dann weiß ich, die werden sich zusammensetzen und werden über mich reden. Genau. Und die werden feiern, an mich denken, dass ich gelebt habe und werden sich gut verabschieden von mir. Und das ist was Tröstendes für diejenigen, die dem Tod ja noch näher sind in einem Pflegeheim. Ah. Du bist dran.
Ich nehme einmal ganz unten. Wie sieht für dich ein idealer Friedhof aus?
Wow! Für grün eigentlich. Mit guten Wegen, wo man durchspazieren kann. Viele Sitzgelegenheiten, Bankerler, Bäume, Schattenplätze und ein kleiner Teich. Weil am Teich, da wurden vielleicht irgendwelche Vogel genau. Frisch, keine Ahnung. Da ist wieder Leben da. Ich halte nichts davon, wenn Friedhof so zu betoniert sind. Das gefällt mir nicht. Und du?
Ich sehe das auch ähnlich. Das soll wie ein Park in der Stadt sein. Dass man einfach sagt, man geht dorthin, man besucht seine Eltern, Freunde, liebsten Menschen und man kann verweilen, weil man sich dort wohlfühlt. Das heißt, sie müssten einfach ein bisschen größer situiert sein vom Platz her.
Du hast wahrscheinlich eh schon viele Friedhöfe gesehen, oder? In deinem Leben. Oder die angeschaut. Einige. Oder, ja. Einige, ja. Ich kann mir vorstellen, wenn da Gernot Reiter auf Urlaub war mit der Familie, dann werden oft, so, wir sind jetzt dort und da und auf Urlaub irgendwo, wir schauen uns gleich mal den Friedhof an, andere gehen an Kirchen. Ihr schaut
euch so alles an. Kirchen und Friedhof ist oft ja nebeneinander.
Ja,
ja. Wie praktisch. Aber das stimmt, also Friedhöfe, speziell bekannte Friedhöfe, also wir, eines unserer Hobbys ist ja Reisen und egal, jetzt, wenn man auf Kuba in Havanna auf einen Friedhof geht, ist der ganz anders wie irgendwo in Südamerika. Die haben sehr viel überirdische Gruften. Es ist ganz was anderes wie bei uns, obwohl es ein sehr, speziell jetzt auf Havanna, alles in diesem weißen Stein und so, das hat schon auch seinen Flair. Also das, also ich, stimmt, ich schaue mir eigentlich sehr, sehr viele Friedhöfe an. Ja.
Aha.
Und deswegen fühle ich mich auch auf Friedhöfen sehr wohl.
Was war das Schönste, so wie du vorher gerade erzählt hast? Hast du irgendein so ein Beispiel schon irgendwo gesehen? Parkähnlich?
Sehr schön. Parkähnlich eigentlich sind sehr, sehr unterschiedlich gestaltete Friedhöfe. Am strukturiertesten sind sie bei uns. Also wirklich Reihe, Linie.
Reihe und Glied, gell?
Ja, genau. Das.
Diese Friedhofsverwaltung obliegt ja der Pfarre, beziehungsweise der...
Dem Friedhofsbetreiber. Auch Gemeinden. In Bölfingbrunn zum Beispiel ist die Gemeinde der Friedhofsbetreiber. Aber du hast recht, grundsätzlich sind es die Pfarren, die Friedhöfe betreiben.
Das heißt, wenn man da irgendwie sagt, kann man da nicht einen Baum pflanzen? Oder?
Genau, das müsste man halt initiieren. Diese Wälder haben natürlich auch gewisse Voraussetzungen. Jetzt ist meistens natürlich das problematisch, dass neben dem bestehenden Friedhof nicht unbedingt dann gleich ein Wald ist, dass er sagt, okay, ich biete das mit an. Ein Baum wird es wahrscheinlich geben irgendwo im Friedhof, aber der ist dann für das auch nicht unbedingt geeignet. Und ich glaube, die Situation ist generell nicht ganz so einfach. Und deswegen geht es immer mehr zu den Urnen. Und deswegen ist man dann auch oft bereit, dass der Einwohner von Eibiswald, Wolfingbrunn, wie es wie immer sagt, okay, nein, ich möchte haben, dass meine Urne in der Schlanzberg beispielsweise dann, wenn das kommt, dort in den Wald ausgestreut wird. Da sollten, glaube ich, die Friedhofsbetreiber auch bei uns in der Region vielleicht nachdenken, solche Plätze zu suchen, zu widmen und zu betreiben.
Ich glaube auch, und wir sind immer mehr Menschen, also das wird irgendwann ja ein Platzproblem werden am Friedhof.
Oder? Dieser Kult, also es gibt ja, wenn man sagt, mit früher, meine wieder vor 20 Jahren, war noch diese Gruftbestattung, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, das ist einfach wie ausbetonierter Keller, so jetzt mal ganz vereinfacht erklärt, wo der Sarg dann hineingestellt wird. Mhm. Von dem kommt man ja eigentlich komplett weg. Sehr, sehr viele Besitzer einer solchen Gruft würden die gerne auflösen. Das ist aber gar nicht ganz so einfach, weil man einfach sagt, okay, man geht viel mehr zu den alternativen Bestattungsformen. Jetzt haben wir beim Platzproblem mit dieser Urne. Man hat eigentlich nur mehr anorganisches Material. Also man ist viel hygienischer, sage ich jetzt einmal. Mhm. Man stellt sich jetzt am Friedhof vor, ich glaube, da kann man ganz offen drüber reden, keiner will dann direkt neben wohnen. Und ich glaube, dahingehend wird sich in Zukunft sicher das noch viel weiter Richtung Feuerbestattung bewegen. Und ich, also unsere Generation, oder ich kann jetzt vielleicht jetzt ein bisschen von meinem Freundeskreis ausgehen, also wir sind, also ich glaube, dass man da sehr, sehr viel in die Richtung Feuerbestattung gehen wird und dann das Platzproblem sich automatisch ein bisschen lösen wird.
Na schau. Ich ziehe, ich mische da, ich weiß zwar nicht, wozu ich mische, aber ich nehme da einfach einen Garten dazu. Gute Frage. Sollen Kinder mit dem Thema Tod konfrontiert werden?
Ja, es gehört zum Leben wie alles andere. Kinder können das sehr gut vorarbeiten.
Ich glaube nämlich auch, weil viel schlimmer ist, nichts zu sagen, weil dann dreht die Fantasie völlig durch. Genau. Oder? Wenn sich die Familie, die Eltern ausschweigen darüber, was da jetzt passiert ist, und die weiß nicht, was passiert ist als Kind.
Man kann mit Kindern auch offen darüber reden, man braucht keine Geschichte aufbauen. Natürlich auf altersgerecht heruntergebrochen, aber man soll das schon offen ansprechen. Gibt es eine Person, die du bewunderst?
Ja. Gernot fährt die Hand aus und zeigt Richtung Luis. Selbstverständlich. Lass mich zu Wort kommen. Ja, Frali. Natürlich den Luis Kiefer. Ich meine, was denkst denn du? Ja, mei. Fülle. Also die Schwiegereltern, die irgendwie so viel Entwicklung in ihrem Leben schon mitgekriegt haben, von keinem Strom haben und noch bei Kerzenlicht irgendwie zu sitzen, weil es keinen Strom gibt und alles bis jetzt hin, wo wir dann von Internet reden und schauen wir uns das im Internet an. Und man denkt, das ist schon bewundernswert, dass man das Leben so mitgeht und diese Veränderung mitgeht, bis hin zu Leuten, die ganz viel geschafft haben. Meine Schwester, ich bewundere meine Schwester. Meine Schwester hat die letzten Jahre eine Lebensveränderung hingelegt, die sensationell ist. Ja, weil ich mich total mitgefreut mit ihrer und ja, sie ist sehr bewundert dafür. Gute Frage. Wie möchtest du in Erinnerung bleiben?
So wie ich war, für den einen sehr positiv, für andere vielleicht als Vorbild, für manche vielleicht eher weniger. Einfach ehrlich. Ehrlich wie ich war. Und so wie mich jeder zu Lebzeiten sieht, soll er mich in Erinnerung behalten.
Hey, das ist jetzt für diese Rubrik ein voll cooles Schlusswort. Wir sind noch nicht am Ende, aber das möchte ich so stehen lassen jetzt. Nur kurz noch, Resümee jetzt, zu, was du da so von diesen Karten jetzt so mitgekriegt hast.
Jetzt würde es mich interessieren, ab welchem Alter ist das Spiel?
Ab 17. Ab 17 und wenn, da steht da drauf, wenn Jugendliche einfach schon reifer sind, sich schon mit dem Leben beschäftigt haben und so auch.
Finde ich einen total guten Ansatz auf sehr spannenden Ebenen, weil man kann es auslegen, wie man es für sich passt. Also muss ich sagen, ist Gratulation an den Spielehersteller, an den, der sich das ausgedacht hat.
Liebe Ladies, die ihr diese Sarggespräche kreiert habt vom Verein Sargbar, ihr habt da gute Sache gemacht. Das lasst sich gut weiterempfehlen. Danke für die schnelle Zusendung von dem Spiel und ich habe schon angedroht, wir bleiben in Kontakt. Und jetzt möchte ich irgendwie so dieses Spiel und dieses Reden über Sterben, über Tod, über Trauer in eine andere Richtung bringen. Weil ich habe dich ja gefragt, so wie ich alle Gäste frage und wie ich alle Gäste und Gästinnen bitte, 2 bis 3 Liedwünsche, weil der Luis und ich mögen uns gern vorbereiten und den Gast oder die Gästin dann überraschen damit und dann einfach live im Podcast den Song bringen. Und jetzt ist der Moment. Der Wunschsong. Während wir jetzt da rübergehen in unser Musik-Eckerl im Hofladen. Du bist noch versorgt mit allem, Gernot.
Ich bin mit allem versorgt und habe jetzt ein Privatkonzert. Ja. Was gibt's Schöneres? Was gibt's Schöneres? Und das zu Halloween.
Und das Lied noch dazu, also,
hey, wie jetzt? Ich bin ja schon sehr gespannt, was ihr ausgewählt habt, aber es ist ja...
Ja, es hat drei Möglichkeiten gegeben.
Wobei du, glaube ich, mein Favorite kennst. Sehr cool.
Dankeschön.
Seit dem 3.9.16 eines meiner Lieblingslieder.
Ja, sag mal, was war denn da leicht? Was war denn nochmal? Kann das sein, dass da jemand geheiratet hat?
Das stimmt. Und kann das sein, dass da irgendjemand eine coole Musik gemacht hat.
Ja, das
aber kann es ist interessant sein. Und damit man verbindet, also dieses Lied verbinde ich ewig mit unserer Hochzeit.
Schön.
Das ist so cool und es ist ja am Steg bei der standesamtlichen Trauung ja. gespielt worden und auch als letztes Lied, das weiß ich auch noch, vor nach Hause gehen. Also das ist wirklich irgendwie. Gerne. Danke.
An dieser Stelle grüßen wir die Barbara. Heiraten ist schön, oder?
Das stimmt. Jo. Vor allem, wenn man so eine liebe Frau heiratet.
Mann, ist das nicht klasse? Ach, herrlich. Zum Wohl. Auf die Liebe, auf das Leben.
Auf uns.
Auf uns. Auf uns. Ein Hoch auf uns.
Prost.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Eine Überraschung jagt die nächste. Es gibt ja im Podcast auch die Rubrik Fragen aus dem Schilcherland. Ja? Und da mache ich mich so auf die Suche nach Personen im Umfeld des Gastes oder der Gästin, je nachdem. Und überlege mir so zwei, drei Leute, die spreche ich dann an und die rufe ich dann an oder ich schreibe ihnen und sage, du, der oder diejenige kommt zu mir als Gast.
Okay.
Wie schaut's denn aus? Gibt's etwas, was du gern wissen möchtest von der Person oder was du gern fragen möchtest? So, über die natürlich auch gemacht.
Mona.
Hab jetzt Fragen von zwei Personen und such jetzt, nimm mein Handy zur Hand. Brauch mein Handy deswegen, weil ich das einerseits habe ich die Fragen als WhatsApp gekriegt, in geschriebener Form, und andererseits als Sprachnachricht.
Okay.
Darfst entscheiden, was du gern, was möchtest du zuerst haben?
Die Sprachnachricht?
Die Sprachnachrichten, sehr gerne, jawohl. Herr Reiterer, bitteschön. Jetzt kommen die Fragen aus dem Schilcherland. So, lausch mal.
Wie oft seid ihr im Betrieb bei der Bestattung mit anderen christlichen Konfessionen oder mit anderen Glaubensformen und dadurch auch mit anderen Bestattungsarten konfrontiert? Kommt das überhaupt vor bei uns? Gibt es das vereinzelt oder überhaupt nicht?
Jetzt lass mal die Frage wirken. Ja? Hast du irgendeine Idee, von wem das kommen kann? Die Frage, die Stimme, kommt dir bekannt vor?
Hätte ich gesagt, ja.
Ja? Auf wen tippst du?
Wohnisch Olli.
Ja, die Wohnisch Olli.
Die Wohnisch Olli.
Die Wohnisch Olli. Und was für eine spannende Frage.
Mhm. Konfessionen, ja. Die Frage kommt wahrscheinlich deshalb, weil es ist richtig, wir sind größtenteils römisch-katholisch. Ab und zu evangelisch.
Mhm.
Ich sage jetzt bewusst ab und zu. Und damit hat man es fast abgedeckt. Also ich würde jetzt sagen, die letzten Jahre, 5, 6 Jahren, was ich jetzt so im Kopf habe. Ohne Bekenntnis gibt es natürlich auch noch.
Mhm.
Also ohne Bekenntnis, römisch-katholisch und evangelisch. Diese drei Konfessionen, würde ich sagen, sind die bei uns größtenteils vorkommen.
Mhm. Da habe ich jetzt echt, da möchte ich eine Frage anhängen. Auch. Das heißt, egal welche ob ich jetzt evangelisch bin, römisch-katholisch oder ohne Bekenntnis, wenn ich beigesetzt werden möchte und quasi mein Platzerl zahlt habe am Friedhof, dann werde ich dort bestattet.
Genau.
Welche Zugehörigkeit,
ist
so, ne, oder?
Die Zugehörigkeit ist egal. Also mhm. Es ist rein, jetzt evangelisch zum Beispiel kommt ein anderer Pfarrer.
Ah, ja.
Klar?
Mhm.
Genau. Ohne Bekenntnis kommt entweder kein Pfarrer, nur ein Trauerredner, oder es kommen auch Pfarrer in privater Kleidung, die eben als Trauerredner fungieren, sage ich jetzt einmal. Aber auf dem Friedhof selbst gibt es jetzt da keine Unterschiede, ob der jetzt evangelisch in unserem Fall jetzt oder römisch-katholisch ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie römisch-katholisch, irgendwie evangelisch irgendwie getrennt ist.
Mhm.
Es ist rein das Zeremonie, also die Zeremonie, was sich geringfügig unterscheidet jetzt bei diesen zwei.
Okay. Uli, vielen Dank. Und sie hat mir so noch eine tolle Sprachnachricht geschickt für den Gernot.
Sportlich magst der Gernot sehr. Das weiß ich. Sicher auch durch deine beiden Jungs motiviert, Bist du sehr daran interessiert, Jugendarbeit zum Beispiel beim Tennis zu leisten? Wie geht's dir da dabei? Wie wird dein Engagement in Bölfingbrunn angenommen?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich weiß, die Uli spielt auch sehr gerne Tennis.
Mhm.
Bei uns war es ja so, wir haben früher in der Kindheit, also habe ich Tennis gespielt, viele meiner Freunde haben Tennis gespielt und irgendwann hat man halt mal aufgehört damit. Ne? Und das war ganz eine lustige Geschichte bei uns in Bölfingbrunn, denn der Adrian Peter, wir sind bei uns im Hof gestanden und haben gesagt, irgendwie wäre es cool, einen Tenniskurs für die Kinder zu organisieren.
Mhm.
Und ich sage immer, mir ist es ganz wichtig, dass Kinder Sport und Bewegung machen. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich eine super Idee. Und dann habe ich gesagt, ich als Reiter, ich finanziere so einen Kurs. Und dann schauen wir mal, machen wir ein bisschen Werbung im Kindergarten und in der Volksschule und dann schauen wir mal, ob es Interesse gibt.
Mhm.
Also es war eigentlich ein Wahnsinn, wie viel Interesse das es da gegeben hat.
Ja.
Also das war eigentlich nur, ich glaube, 5 Einheiten mit einem Trainer von der Tennisschule.
Mhm.
Und die Kinder waren so motiviert. Und wir haben dann mit den Eltern gesprochen, dass wir das eigentlich weitergemacht haben. Das heißt, was am Anfang ein Sponsoring war, haben dann die Eltern gesagt, sie zahlen einen Unkostenbeitrag.
Mhm.
Mittlerweile muss ich sagen, ich mache das, um auf die Frage einzugehen, total gern, weil für Kinder einen Aufwand zu betreiben, ist einfach lustig, weil man sieht, was da weitergeht.
Mhm.
Also wir haben jetzt da mittlerweile bei uns in Bölfingbrunn über das ganze Jahr jeden Freitag einen Tennistrainer, der mit Kindern von 14 Uhr bis 18.30 Uhr trainiert. Und wir sind jetzt beim Abschlusstraining 29 Kinder im Alter zwischen 4 und 16, sage ich mal.
Wow.
Also es wird richtig gut angenommen.
Ja.
Und natürlich kostet es recht viel. Und für die Eltern ist es uns wichtig, dass es nur Unkostenbeitrag ist. Also es ist sehr, sehr günstig. Und das ganze Projekt haben wir jetzt eben mit Jugend ist Zukunft geboren und wir haben da Sponsoren angeheuert in Bölfingbrunn und Umgebung und ich muss sagen, das ist ein Wahnsinn, also da braucht man, also die Unternehmer haben sehr, sehr viel übrig, wenn das zweckgebunden der Jugend zugute kommt und ich muss sagen, ich mache das total gern.
Nein.
Natürlich ist es zeitaufwendig, aber mit dem heutigen Medium, WhatsApp-Gruppe, wettertechnisch, Absagen kurzfristig, umdisponieren, Kinder sind krank, Kinder sind Urlaub, aber ich mache das wirklich sehr, sehr gern und wir werden das auch in den kommenden Jahren sicher weitermachen. Wir sind ein gutes Team, das hängt nicht nur bei mir, wir sind mehrere, die das zusammen betreiben, sage ich mal. Und ich glaube, deswegen kommt auch die Frage der Uli, weil wir haben gesagt, also die Unterstützung der Gewerbetreibenden ist da und das macht echt Spaß.
Wieso?
Ja. Kinder sind so mit Leidenschaft dabei, da kann sich manch Erwachsener oft was abschneiden.
Mhm. Weil es auch was Spielerisches hat und ich glaube, der Bewegungsdrang in Zeiten wie diesen oder so.
Und der soziale Kontakt einfach mit Freunden. Es geht oft gar nicht vielleicht immer ums Tennis. Es geht einfach, meine Freunde sind auch da, die Gruppe ist, wir sind am Tennisplatz und es wird dann nach dem Tennistraining draußen Fußball gespielt und so und um das geht es. Und ich glaube, gerade in Zeiten von Corona haben wir alle miteinander gesehen, wie blöd das ist, wenn alle, vor allem Kinder, nur vorm Handy sitzen und beschäftigt werden. Und ich glaube, der Drang, wie du sagst, nach Bewegung, der ist in uns allen drinnen.
Ja.
Soziale Wesen sind wir auch und ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist, wenn man uns einfach irgendwo sportlich, das kann auch jeder andere Sport sein, aber sich einfach sportlich trifft. Und
genau.
Und in Bölfingbrunn ist ein guter Zustrom, aus Tennis entlang genommen.
Genial. Ja, und es braucht eben mehr Angebote. Echt also, super.
Mach ich gern.
Und schön. Hat mit einer kleinen Idee angefangen, oder?
Hat auch mit einer kleinen Idee. Es fängt vieles mit einer kleinen Idee an.
Ja, genau.
Und ich glaube, egal jetzt, wer von uns man braucht, wir haben heute auch schon vorher gesprochen, man braucht ein bisschen eine Idee, ein bisschen ein Glück und ein Zufall.
Klar. Und auch die Begeisterung, andere damit anzustecken, oder?
Genau, ja. Und dann einfach nur die Umsetzung, ja.
Ja. Du, und ist es jetzt, so wie ein bisschen überhört vielleicht, ist es jetzt nur auf Bölfingbrunn bezogen, oder?
Grundsätzlich, wir haben auch Kinder aus Wies, aber auch die umliegenden Vereine machen sehr, sehr viel auf Kinder und unser Zugang ist so, ich glaube, jeder Verein lebt mit den Kindern, weil durch die Kinder sind natürlich auch die Eltern gekommen, dadurch werden mehr Mitglieder, dadurch bewegt sich mehr am Tennisplatz und ich glaube, Kinder sind ganz, ganz wichtig, dass dann funktionieren andere Dinge oft von selbst, weil wir haben auch Erwachsenentraining, das läuft auch bestens, ne? Weil viele wieder angefangen haben und jeder sagt, man trifft sich und am Freitag ist was los, also jetzt in Bölfingbrunn, wie gesagt, auch bei den anderen Vereinen. Tennis hat generell durch Corona ein bisschen einen Aufschwung erlebt, weil Tennis hat man einfach früher ausüben können wie andere Sportarten, die
ja,
in der Halle und so war. Aber wie gesagt, du musst es dann auch nutzen oder wir haben es genutzt und wie gesagt, und das hat sich recht gut etabliert jetzt, ja. Und mit der Unterstützung unserer Betriebe in der Region
Voll genial.
Lässt sich das auch gut umsetzen, ja.
Du, an Tennis habe ich auch Erinnerungen. Ich habe Tennis gespielt. Sagen wir so, die anderen haben Tennis gespielt. Ich war als Jugendliche immer der Bullschani. Ich sage, Stefan, ob ich oben, wo ich aufgewachsen bin, da war ich diejenige, die außerhalb vom Netz, also wirklich ganz draußen beim Netz gestanden ist.
Ey.
Und im Wortsacker gestanden ist und diejenige war dann, die das Bälle eingesammelt haben, weil sie wieder gerufen haben, Jasmin, da ist ein Boy rausgeflogen, kannst du bitte mal schauen? Und ich bin schon gerannt draußen. Das war meine sportliche Betätigung, ja, dann Bälle zu suchen.
Am zweiten Bildungsweg kann man ja wieder starten.
Ja, genau, danke. Das ist eine gute Idee, dass ich das Trauma von früher wegkriege. Ja. Auf das komme ich auch zurück. Du, und jetzt, danke Uli Wonisch für deine Fragen. Ich switch jetzt zum nächsten, ein Herr, der mir Fragen zugespielt hat, die ich jetzt in seinem Namen dir vorlesen werde. Und liebe Grüße vom Egon Klinger. Mhm. Als stolzer Papa blickt man natürlich mit realistischem Optimismus, das finde ich schön beschrieben, mit realistischem Optimismus in die Zukunft. Wo siehst du die größten Chancen für unsere Next Generation?
Ja, Chancen für die Next Generation. Ich glaube, oder unser Zugang, muss ich sagen, ist es, mit Hausverstand Kinder zu erziehen. Ich glaube, man versucht alles so runterzubrechen immer und ab und zu, ich sehe das jetzt auch bei manchen Lehrlingen und so, also wie schwer sie die tun, einfach mit Hausverstand Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Kindern Freiheit geben, ihnen was zutrauen, damit sie selbst, wenn sie dann größer sind, Entscheidungen treffen können. Man verwundert sich oft, mir ist jetzt passiert, dass allein, wenn ein Kind auf den Baum raufkraxelt, hui, was könnte da passieren? Wir sind so eine, in letzter Zeit, oder vielleicht auch schon länger, oder ist das nur meine Wahrnehmung, so ängstlich geworden. Kinder kennen gewisse Dinge, wir müssen Kindern das zutrauen und wir müssen Kindern altersentsprechend Verantwortung geben. Mhm. Und dann, glaube ich, haben sie Hausverstand. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig. Und Kinder mit Hausverstand haben alle Chancen.
Mhm. Bei der nächsten Frage, die ist umfassender, da schreibt er mir. Das Thema regionale Wirtschaft interessiert dich. Genauso wie das auch das Thema Wein.
Ah.
Und das ist ja...
Aber ist ein Hinweis?
Ist ein Hinweis. Ja. Mal schau, ich kann ja mit einem leeren Glas, das kann ja nicht sein, zum Wohl. Aber der Luis springt schon, es ist... Mei, du bist so lieb zu mir, danke. Bei Wirtschaft und Wein.
Du, ein Dank dem ist, für den Hinweis.
Was ist das da für eine Wirtschaft, bitte? Ja. Dankeschön. Es genügt. Luis, danke.
Ich
hallo.
Weiß ja nicht.
Wow, passt ein Kupf drauf. Herzlichen Dank.
Das ist ausgezeichnet.
So, wir füllen unsere Gläser, weil jetzt sind wir einfach so viel motiviert durch die Frage. Danke, Egon. Du hast uns wieder drauf vor lauter Quatschen vergessen, oder total aufs Einschenken, Austrinken, Nachtrinken, irgendwie genießen. So, ich habe mich gesammelt. Ich beginne wieder von vorn.
Bitte.
Das Thema regionale Wirtschaft interessiert dich. Genauso wie auch das Thema Wein. Bei der jährlichen Raiffeisenveranstaltung im Mai, Wirtschaft und Wein, stehen diese beiden Themen auch immer im Fokus. Das ist eine gute Kombination. Ui, was war das lustigste Highlight für dich? Fragt er und dann schieße ich gleich eine Frage noch nach. Was war von dort das lustigste Highlight für dich?
Das Highlight von Wirtschaft und Wein?
Ja.
Puh, jetzt muss ich mal nachdenken, was das jetzt... Das war der Gernot Kulis, glaube ich.
Ah.
War das Jahr? Genau, jetzt habe ich mal die Veranstaltung. Ich muss mich mal hinarbeiten.
Du hast Zeit zum Nachdenken, natürlich.
Aber das Highlight waren dann doch die regionalen Schmankerl hinterher.
Also Schmankerl überbieten Kulis.
Schmankerl überbieten Kulis.
Hm? Fein. Und noch eine Frage von ihm. Und wen würdest du dich persönlich als Wirtschaftsreferenten oder Referentin wünschen? Und dann schreib auch noch, vielleicht wieder mal unseren Finanzminister mit einem Zwinker-Smiley.
Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber die zwei Finanzminister waren ja Vortragende, also der Löger und der Schelling. Die haben nur leider relativ kurz danach immer ihren Hut gezogen, deswegen das Augenzwinkern. Ja. Wobei ich aber im Nachhinein betrachtet muss, das waren zwei Top-Vorträge immer. Ja. Also von beiden Finanzministern und ich glaube gerade vom Finanzministerium bekommt man schon hautnah die wirtschaftliche Seite präsentiert. Und ich glaube, es gibt viele, die wirtschaftlich einen sehr guten Vortrag ich würde jetzt auch gar keinen namentlich nennen, der mir jetzt ganz persönlich wichtig ist. Wichtig ist einfach, dass es irgendeine Person ist, die die Materie kennt und da ein bisschen Insiderwissen weitergeben kann.
Danke, Egon. Danke, Egon Klinger, für diese interessanten Fragen, die den gerne ein bisschen
aufgebracht haben. Ja,
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
In welche Richtung seid ihr noch so unterwegs als Unternehmen, wenn ich jetzt so die Tischlerei hernehme und aber auch vielleicht auch das Bestattungsunternehmen? Wie gestaltest du die Zukunft?
Ja, also vielleicht mal beim Thema Bestattung sind. Da würde ich gern den Fokus auf noch mehr Individualität legen. Da muss man natürlich auch die Angehörigen noch ein bisschen in die Richtung, ich will nicht sagen erziehen, aber schubsen, damit man einfach das noch individueller gestalten kann, diesen letzten Weg. Also man kann von persönlichen Accessoires irgendwo bei der Aufbahrung mit einbauen und so und einfach, um das Ganze zu, noch persönlicher zu machen, dieser Fokus wäre mir schon wichtig, dass wir da immer also in die Richtung uns noch verbessern und weitergehen. Und bei der Tischlerei ist es ja so, wir sind ja vorwiegend in der Bautischlerei tätig. Da vor allem viel im Objektbau, also Pflegeheime, jetzt machen wir gerade das Pflegeheim in Wies und Schulen und Kindergärten und Wohnbauten. Das heißt, da sind wir auch ein bisschen abhängig natürlich, was wird kommen in der nächsten Zeit. Ich persönlich sehe mich da wieder als kleiner Betrieb, der beweglich ist. Und die Zukunft ist sicher nicht einfach, nur beim Jammern wird sie nicht besser. Schön. Und ich glaube, dass wenn man einfach am Ball bleibt, wird es für uns kleine Mittelbetriebe auch in Zukunft Arbeit geben. Und ich glaube, da brauchen wir uns alle miteinander jetzt nicht unbedingt fürchten, auch wenn es Bad News en masse momentan aus allen Medien gibt. Da weil man klein und beweglich ist, glaube ich, die guten Betriebe wird es auch nach diesem Sturm
wieder. Ja, das ist schön gesagt, genau. Sich auf das zu fokussieren, wo es ja gut funktioniert und gut rennt und gut ist und wo man selbst gestalten kann auch, oder? Das ist ja das überhaupt das Wichtigste. Dort, wo man selbst Hand anlegen kann und gestalten kann, da fühlt man sich auch ermächtigt und dann wird man nicht ohnmächtig, weil das ist das Letzte, was passieren kann. In Ohnmacht kann man nicht gar denken. Was ich dich unbedingt noch fragen wollte oder was ich dir herauslocken möchte, ist auch, so zum Abschluss, was würdest du den Leuten jetzt auch gern in dem heutigen Gespräch so mitgeben? Was sollten wir alle beieinander haben? Ja, also wenn es darum geht, letzter Tag, letzte Stunde, letzte Sekunde ist gekommen. Was wissen wir uns als einzelne Person überlegen, damit es quasi auch die Angehörigen leichter haben, wenn Sachen zu organisieren sind? Was braucht es?
Ich sehe das immer wieder auch bei Aufnahmegesprächen, dass man einfach, man versucht ja grundsätzlich, ist ja der Wunsch des Verstorbenen nachzukommen. Es ist aber schwer, einem Wunsch nachzukommen, wenn jemand den Wunsch nie preisgegeben hat. Ne? Also einfach, und das merkt man dann auch, weil man versucht dann, was würde die Person entscheiden, man ist dann in diesem Zwiespalt. Also einfach, man muss jetzt nicht das im Detail alles besprechen und welcher Vers irgendwo und welcher Text und Einleitungstext, das ist jetzt nicht das Wichtigste. Aber ich glaube, man sollte einfach grob sich Gedanken machen, was soll eben, welche Bestattungsform ist für mich passend? Soll es eine Erdbestattung sein? Soll es eine Feuerbestattung sein? Und wie soll das grob ablaufen? Es gibt, wie du gesagt hast, heute mal irgendwann im Gespräch Rolling Stones, es gibt Leute, die sagen, ich kenne jemanden, der oder bei uns ist das vorgekommen, das ist schon eine Zeit lang her, der hat gesagt, nein, es darf kein einziges trauerndes Lied gespielt werden. Also da, die haben die Marktmusikkapelle dann einen Marsch gespielt. Mhm. Und wenn das mein Wunsch ist und wenn das zu meinen Lebzeiten so war, dann muss ich das jemandem sagen, weil sonst weiß es niemand.
Ja, genau.
Einfach ein paar Eckpunkte. Mhm. Das muss jetzt kein detaillierter Plan sein. Oder zum Beispiel, bitte ja, keine Musik. Die Dinge, die einem wichtig sind, die sollte man irgendjemand sagen oder irgendwo aufschreiben. Das ist auch für die anderen leichter, weil sie wissen, die Entscheidung treffen sie im Sinne des Verstorbenen.
Mhm. Und ich glaube, so ein Gespräch ist unabhängig vom Alter. Gernot, das hat mir wirklich sehr gut getan und ich hoffe, dass wir mit dem Gespräch auch anderen ein gutes Gefühl vermitteln haben können, dass wir anregen haben können zum Nachdenken, zum Lachen, vielleicht sogar ein bisschen sentimental werden oder so, weil es doch auch ein bisschen schwer macht vielleicht das Thema. Danke, dass du warst, Gernot.
Danke für die Einladung, ein sehr interessanter Abend und auch für mich einmal drüber so zu sprechen, war schon sehr, sehr interessant.
Mei.
Herzlichen Dank.
Cool. Alles Gute. Auf bald.
Genau.
Ja.
Prost.
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 Und alle, die uns jetzt noch zuhören, während wir nebenbei trinken, alles, was wir jetzt angesprochen haben, ob das die Sarggespräche sind, ob das der Link ist zur Tischlerei Reiterer, zum Bestattungsunternehmen, alle Links sind heute natürlich bei dem Text zum Podcast dabei. In diesem Sinne, tschüss und baba. Danke fürs Zuhören.
Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.
Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.